RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Die Krux mit der Reisediplomatie in die Ukraine. Friedrich Merz ist hingefahren, der Oppositionsführer der CDU, und berichtet, wie sehr ihn das getroffen hat, die Zerstörung, die er zum Beispiel in Irpin bei Kiew gesehen hat. Und dass es eben wichtig ist, genau das zu tun, mit eigenen Augen sehen und reden, direkt reden, wie er gestern in Kiew.
Diese Gespräche können Sie nicht am Telefon machen, die können Sie auch nicht mit Videokonferenzen machen. Sie müssen diese Gespräche persönlich führen, und das ist schon eindrucksvoll, was dieses Land, auch was die politische Führung dieses Landes hier leistet. Und ich kann es jedem nur empfehlen, diese Gespräche zu führen.
Das hat Merz gestern gesagt, dem ZDF, da war er noch in Kiew, und jeder, das heißt wahrscheinlich Olaf Scholz, der winkt mit dem Zaunpfahl. Scholz, der ja auch im ZDF klargemacht hat, dass er erstmal nicht hinfahren will in die Ukraine, solange der Bundespräsident in der Ukraine nicht willkommen sei. Beleidigte Leberwurst hat ja der ukrainische Botschafter Melnik den Kanzler daraufhin genannt. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP ist die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Ulrich.
Frau Strack-Zimmermann, Sie haben ja nun Melnik aufgefordert, sich zu entschuldigen. Haben Sie schon was gehört?
Nein, er soll sich auch nicht bei mir entschuldigen, sondern ich glaube, wenn es um Reisen geht und es ist nur mal unhöflich, den Bundespräsidenten auszuladen, glaube ich, würde er sich einen Gefallen tun, wenn er auch gutiert, dass der Kanzler, wenn der Bundespräsident ausgeladen wird, nun keinen Grund hat, direkt die Einladung, die ja so gar nicht ausgesprochen worden ist, sozusagen umzusetzen und nach Kiew zu fahren. Also Herr Melnik ist ja locker im Wort, und ich glaube, zu sagen, Herr Bundespräsident, das lief alles nicht optimal, und Herr Bundeskanzler, Sie sind herzlich willkommen. Ich glaube, das würde ihm, um im Bild zu bleiben, auch keinen Zacken aus der Krone brechen.
Aber solange das nicht kommt, sollte da wirklich Olaf Scholz sagen, da kann ich nicht hinfahren? Ist es nicht im Moment zu wichtig, was da auch in der Ukraine passiert, für ja so ein bisschen doch beleidigt sein?
Also der Bundeskanzler muss für sich selbst entscheiden, wann es für ihn der richtige Augenblick ist. Ich glaube, da sollten wir uns alle zurückhalten. Sie haben ja gerade berichtet, das ist eine Reise in ein Kriegsgebiet. Und ich finde, das steht uns nicht an, jetzt anderen sozusagen vorzuschreiben, wo und wann sie zu sein haben. Ich gehe davon aus, dass das Kanzleramt ja darüber sich schon unterhält. Und warten wir mal ab, was kommt.
Wie hilfreich ist in dieser ganzen Gemengelage jetzt die Reise des Friedrich Merz nach Kiew?
Naja, Friedrich Merz ist Oppositionsführer. Und ich glaube, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass Oppositionsführer versuchen, auch auf die Art und Weise präsent zu sein und markante Zeichen zu setzen. Das ist ihm, das kann er machen, das hat er gemacht.
Markante Zeichen, sicher, Entschuldigung, wenn ich einhake, ja, sagen Sie, bitte. Man kann natürlich auch sagen, Show gestohlen.
Ach, wissen Sie, Frau Ulrich, ich muss Ihnen sagen, ich war ja auch mit zwei Kollegen in der Ukraine, und ich glaube, wir sollten aufhören, wir aus der Politik das Ganze parteipolitisch zu nutzen. Ich hoffe, dass das Friedrich Merz nicht deswegen gemacht hat, wenngleich ich mir es vorstellen könnte. Diese Zeiten sind so dramatisch ernst. Das, was in der Ukraine passiert, ist so entsetzlich. Ich habe gerade vernommen, dass auch jetzt den Menschen Getreide geklaut wird, dass die Russen den Ukrainern Getreide geklaut wird, um auch die Geschichte, die schreckliche Geschichte hochleben zu lassen, wie Stalin 1932 das nämlich auch getan hat und Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer verhungert sind. Wissen Sie, das ist alles so entsetzlich. Wir sollten mal diese deutsche Nabelschau an der Türe abgeben und uns mal darauf konzentrieren, dass die Ukraine in einem schrecklichen Krieg ist, der auch ausgeweitet wird. Inzwischen werden auch Zugstrecken bombardiert im ganzen Land, und uns damit beschäftigen und mal dieses deutsche, wer ist der Schönste im ganzen Land, jetzt mal an der Tür abgeben.
Um genau da weiterzumachen, ja, die Frage, wie geht's denn mit diesen zugesagten schweren Waffen für die Ukraine derzeit? Wird am Gepard noch herumgeschraubt und Munition gesucht, oder wie geht's da weiter?
Naja, Sie müssen sich vorstellen, dass jetzt im Zuge des Gepard, der Bundestag hat ja beschlossen, dass auch schweres Kriegsgerät Richtung Ukraine transportiert wird, dass das Material ist, was nicht im Bestand der Bundeswehr ist, sondern bei der Industrie liegt. Das sind Waffensysteme, die ausgemustert worden sind. Die werden jetzt sozusagen reaktiviert. Das ist also jetzt sozusagen das Ding der Industrie, zwischen der Industrie und der Ukraine. Ich gehe mal davon aus, dass da sehr zügig dran gearbeitet wird. Aber Das ist ja nicht irgendein Fahrzeug, was auf dem Hof steht, wie wenn man sich einen Pkw kauft, sondern die müssen natürlich kriegstauglich gemacht werden, kampftauglich gemacht werden. Ich gehe davon aus, das läuft. Wie lange das geht, kann ich Ihnen nicht beantworten. Und das Thema Munition, ja, das ist nicht trivial, weil wenn ein Waffensystem rausgenommen wird, sozusagen aus dem Programm, wird auch keine Munition. Das macht in der Regel ein anderes Unternehmen hergestellt. Aber offensichtlich ist man da auf der Suche international. Und ich gehe mal davon aus, dass man da auch fündig wird.
Frau Strack-Zimmermann, ganz kurz noch. Olaf Scholz ist ja mit seinen Ministerinnen und Ministern gerade in Klausur, Schloss Meseberg in Brandenburg. Erwarten Sie da noch Signale für mehr Hilfe an die Ukraine?
Es wird mit Sicherheit ein Thema sein. Aber ich bin relativ zuversichtlich, wenn man das in diesen Zeiten sein kann, dass das Kabinett diesbezüglich auch weitere Beschlüsse fasst. Ich bin aber nicht Mitglied des Kabinetts. Ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages und stehe sozusagen auf der, positiv gesehen, auf der anderen Seite und bin gespannt, was das Kabinett beschließt.
Danke Ihnen herzlich.
Ich danke Ihnen.
Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Sie ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag. Und Sie haben es gehört, sie erwartet auch noch eine Entschuldigung vom ukrainischen Botschafter für das ganze Hin und Her in Sachen Reisetätigkeit von deutscher Seite.
Kanzler Olaf Scholz will vorerst nicht in die Ukraine reisen. Der Grund? Die Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier durch den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Er hatte diese Ausladung begründet mit der jahrelangen russlandfreundlichen Politik Steinmeiers. Der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Melnyk, hat ja inzwischen einen Ruf weg für seine, ja mitunter recht undiplomatische Wortwahl. Er hat nämlich Kanzler Scholz dann als beleidigte Leberwurst bezeichnet. Und vor diesem Hintergrund ist Friedrich Merz, Chef der CDU und Oppositionsführer im Bundestag, gestern nach Kiew gereist, hat dort Gespräche geführt, auch mit Präsident Selenskyj. Und bei uns am Telefon begrüße ich Marie-Louise Beck, Gründerin der Nichtregierungsorganisation Zentrum Liberale Moderne und Ex-Staatssekretärin von Bündnis 90 Die Grünen. Guten Morgen, Frau Beck.
Guten Morgen, Herr Martin.
Sie sind ausgewiesene Kennerin der Ukraine, haben schon seit vielen Jahren Kontakte ins Land. Zunächst mal, wie bewerten Sie die Reise von Friedrich Merz in die Ukraine?
Ich glaube, es ist gut für jeden und jede, die reisen. Wir sind ja alle Nachkriegsgeborene und wir haben wenig Vorstellungen davon, was realer Krieg heißt. Und ich glaube, dass jeder, der fährt, verändert zurückkommt. Und insofern halte ich diese Reise für richtig. Ich habe heute Morgen kurz gelesen, dass Herr Merz auch sich mit Herrn Scholz zunächst einmal treffen will, bevor er sich öffentlich darstellt. Und das, glaube ich, gibt die Chance, dass die beiden zusammenarbeiten, was ich in einer so existenziellen Situation auch für richtig halte. Ich finde, dass es da ein nationales Zusammenstehen gehen muss, denn wir sind alle betroffen von diesem Krieg.
Sie waren nach Ausbruch des russischen Angriffskrieges als eine der ersten deutschen Besucherinnen selbst in Kiew. Was bringt so ein Besuch?
Mir war es sehr wichtig, den vielen, vielen Freunden und auch politischen Freunden, die ich in Kiew habe, das Zeichen zu setzen, dass wir nicht einfach Business as usual machen, weil bei uns geht das gute Leben ja weiter. Also insofern wollte ich tatsächlich zeigen, wir verstehen, dass dieser Krieg uns etwas angeht.
Ausladung von Bundespräsident Steinmeier, Vorwurf an Kanzler Scholz, beleidigte Leberwurst. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum es so deutlich knirscht in den Beziehungen zwischen Berlin und Kiew?
Ja, ich glaube, dass Botschafter Melnyk tatsächlich in den Laufe der Jahre immer verzweifelter geworden ist, dass in Deutschland so lange die Augen nicht aufgemacht worden sind gegenüber der realen Politik von Russland. Man muss sich ja noch mal vergegenwärtigen, der Krieg hat ja nicht jetzt begonnen, sondern der Krieg geht seit 8 Jahren. Und es ist in Deutschland, sind so viele auch echte Entscheidungen getroffen worden, die die Ukraine verletzlicher gemacht haben. Zuletzt Nord Stream 2, von der wir alle wussten, Putin baut diese Pipeline, damit es eine direkte Verbindung zwischen Russland und Deutschland gibt und der Weg durch die Ukraine ausgehebelt werden kann. Das sind ja doch schwerwiegende Entscheidungen gegen die Interessen der Ukraine, die getroffen worden sind. Und Warnungen sind eben lange verhallt. Ich glaube, das ist die Erklärung für diesen manch harschen Auftritt, den der Botschafter derzeit hat.
Wird vielleicht das politische Protokoll derzeit in Deutschland auch ein bisschen zu hoch gehängt?
Also ich meine, dass wenn man sich mal kurz vergegenwärtigt, was der deutsche Fuß und der Wehrmacht, der Polizeibataillon und der SS auf ukrainischem Boden bedeutet hat und dort ist fürchterlich gewütet worden, dann haben wir viel Grund dafür, über solche diplomatischen Ausfallschritte, würde ich mal sagen, hinwegzusehen. Wir haben eine große historische Verantwortung gegen der Ukraine. Es wird ja immer gesagt gegenüber Russland. Es war aber damals die Sowjetunion und der Krieg ist im Wesentlichen auf dem Boden der baltischen Staaten Polen, Belarus und der Ukraine ausgetragen worden. Damit sollten wir uns ein bisschen mehr beschäftigen. Ich glaube, dann würde es uns leichter fallen, unsere Verantwortung heute wahrzunehmen.
Sie haben ja schon lange ein kritisches Auge auf die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Vor Jahren schon festgestellt, die enge Verbindung von Altkanzler Schröder zu Präsident Putin ist ein absolutes No-Go. Aus der SPD hat man dazu nie allzu viel gehört. Rächt sich all dies nun?
Wissen Sie, mir macht weniger Altkanzler Schröder Sorgen, weil der ist ja dabei, sich selber zu versenken. Das ist ja alles offen bei ihm. Ich finde sehr viel problematischer, dass es viele Verbindungen gab und vermutlich auch gibt, die nicht bekannt gewesen sind, die aber doch Einfluss genommen haben auf unsere Politik. Nehmen Sie die Umweltstiftung, die vermeintliche Umweltstiftung in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ja wirklich etwas, was mit einem politischen Deckmantel sehr bewusst überlagert worden ist. Und ich bin mir sicher, es gibt noch viele, die Anwaltskanzleien, die profitiert haben von Verträgen, von Immobilienverträgen, die sie abgeschlossen haben. Also das Netzwerk in Deutschland ist sehr tief. Der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft hat riesiges Interesse an dem wirtschaftlichen Austausch mit Russland gehabt. Da ist schon manches schiefgelaufen und vieles, über das wir noch einmal nachdenken sollten.
Wir haben gehört, Marie-Louise Beck, Gründerin der Nichtregierungsorganisation Zentrum Liberale Moderne und ehemals Staatssekretärin von Bündnis 90 Die Grünen. Frau Beck, ich danke Ihnen herzlich für Zeit und Gespräch und Ihnen noch einen guten Tag.
Ihnen auch, Herr Martin.
Die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen hat am Vormittag offiziell verkündet, Öllieferungen aus Russland in die Europäische Union sollen weitestgehend eingestellt werden. Um den Ländern Zeit für die Umstellung zu geben, sind Übergangsfristen geplant. Lediglich für Ungarn und die Slowakei soll es Ausnahmen geben, denn beide Länder beziehen derzeit noch einen Großteil ihres Öls aus Russland. Und Ungarn hatte ja bereits mit dem Veto gedroht. Dieses Ölembargo wäre dann Teil eines weiteren Pakets von Sanktionen, die gegen Russland verhängt werden, wegen des Krieges in der Ukraine. Christian von Soest ist Politikwissenschaftler am German Institute of Global and Area Studies, kurz GIGA, in Hamburg und beschäftigt sich im Schwerpunkt mit den möglichen Auswirkungen von Sanktionen. Nun gibt es ja schon welche gegen Russland, eingefrorene Vermögen, Ausschluss russischer Banken aus dem internationalen Zahlungssystem, um nur zwei Beispiele zu nennen. Welche Wirkung haben diese Sanktionen bislang? Die Einschätzung von Christian von Soest, er sagt:
Wenn wir über die Wirkungen von Sanktionen sprechen, müssen wir zwei Arten der Wirkung unterscheiden, nämlich einmal die wirtschaftliche und die politische. Und in der Tat, wie Sie auch gesagt haben, sind die bisher schon implementierten Sanktionen sehr, sehr umfassend. Sie sind schon sehr stark. Das heißt, wir sehen schon einen wirtschaftlichen Effekt, wobei die russische Regierung und vor allen Dingen die Zentralbank dort doch sehr wirksam gegengesteuert haben durch Erhöhung des Leitzinses, durch die strikte Kapitalkontrollen, die es eben gibt. Aber wir sehen hier schon eine wirtschaftliche Wirkung und es ist natürlich zu spüren auch für die Bevölkerung in Russland, dass sich da was tut. Große Unternehmen, sehr sichtbare Unternehmen wie McDonald's, wie IKEA, um nur zwei Beispiele zu nennen, haben sich zurückgezogen. Aber, und hier komme ich zur zweiten Art der Wirkung, die politische Wirkung hat sich eben bisher nicht eingestellt. Und die politische Wirkung natürlich ist, die man erzielen möchte, ist, dass sich Russland aus der Ukraine zurückzieht und den Angriffskrieg stoppt.
Im Kreml scheint man bislang wenig beeindruckt zu sein von diesen Sanktionen. Also wird die Wirkung all dessen vielleicht auch überschätzt?
Wir müssen uns darüber klar sein, das ist ein wichtiges Instrument der Außenpolitik, die Sanktionen, aber sie haben eben auch Grenzen und wir dürfen die Wirkung hier nicht überschätzen und vor allen Dingen wichtig ist hier, dass wir die Zeitschiene beachten. Wirkungen von Sanktionen entstehen oft erst mittel- oder langfristig, während wir ja eine schnelle oder Entscheidungsträger im Westen ja eine schnelle Änderung des Verhaltens in Russland von der russischen Regierung, von Präsident Putin eben sehen wollen. Und hier ist es eben so, dass gerade in kriegerischen Konflikten, in gewaltsamen Konflikten Sanktionen eben nur ein Teil der Antwort sein können und eben auch nicht allein zu einem Umsteuern führen werden. Das lässt sich aus der Erfahrung von vergangenen Sanktionsepisoden eben sagen.
Wir haben gestern hier im Programm gesprochen mit Michael Roth, SPD-Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Und er hat davor gewarnt, dass ein Ölembargo gegen Russland auch nach hinten losgehen kann. Dann nämlich, wenn Präsident Putin sein Öl einfach woanders verkauft, möglicherweise zu noch höheren Preisen, um damit seinen Krieg in der Ukraine weiter zu finanzieren. Wie bewerten Sie das?
Das kann durchaus sein. Also diese Ausweichbewegungen kennen wir von anderen Sanktionsfällen. So ist es auch gerade bei Öl ja so, dass es braucht nicht unbedingt eine Pipeline, die über Jahre gebaut werden muss. Es ist ja auch eine Pipeline gerade mit China im Bau. Das heißt, sie können das sehr leicht oder leichter über Tankerschiffe anderen Käufern anbieten. Das ist schon so. Absehbar ist, dass die Kosten wahrscheinlich oder das, was Russland dafür bekommen wird, wahrscheinlich niedriger werden, aber es ist durchaus möglich, dass es alternative Abnehmer sich eben finden lassen. Und deswegen auch hier ist die Wirkung eben nicht so eindeutig. Gleichzeitig muss man sagen, dass Öl und auch Gas, die Einkommen sehr, sehr wichtig für den russischen Staat sind. Also man setzt hier doch auch an einer Stelle an, die eben sehr entscheidend für das Herrschafts- oder zumindest für die Einkommen dieses Herrschaftssystems ist.
Nun ist das bereits das sechste Paket an Sanktionen, das von der EU gegen Russland verhängt wird. Vielleicht auch zu verstehen als eine Art Aktionismus. Seht, wir tun was, auch wenn nicht klar ist, ob es was bringt?
Ich würde sagen, dass Sanktionen eine wichtige Rolle haben, auch wenn die direkten Einflussmöglichkeiten für einen Kurswechsel eben beschränkt sind. Aber wir haben hier noch zwei andere Funktionen von Sanktionen, nämlich einmal, dass man den Handlungsspielraum der russischen Führung einschränkt. Und das wird sicherlich mittel- und langfristig so sein. Die Wirtschaft wird schwer geschädigt sein. Die Technologieexporte möchte ich hier nur als ein Beispiel nennen. Wenn eben zum Beispiel keine Ersatzteile für Airbus-Maschinen oder für Boeing-Maschinen kommen, dann kann das die russische Führung jetzt noch abfedern. Es gibt diese Ersatzteile, aber irgendwann wird das eben zu einem Ende kommen. Und dann wird sich auch der wirtschaftliche Druck eben auf dieses Regime erhöhen. Und die zweite wichtige Funktion ist natürlich auch eine Signalfunktion, dass man zeigt, okay, man belegt diesen Angriffskrieg mit hohen, hohen Kosten. Und das ist, denke ich, wirkt nach innen, innerhalb der Europäischen Union, auch des Westens, breiter verstanden, aber eben auch gegenüber der russischen Führung und gegenüber möglichen Nachahmern in anderen Krisensituationen.
Sanktionen alleine haben noch nie einen Krieg beendet. Also was muss flankierend noch passieren?
Wir sehen ja schon andere Bereiche, die Waffenlieferungen. Ich denke, letztendlich wird dieser Konflikt militärisch gewonnen oder verloren oder kommt zu einem Ende. Das Ende ist noch nicht absehbar, das muss man ganz klar sagen. Und dann natürlich ein dritter Aspekt sind Verhandlungen. Hier ist es bisher so, dass offensichtlich die Verhandlungen von der russischen Seite nicht ernst genommen werden, dass es keine echten Angebote gibt. Aber trotzdem wird das immer auch Teil der Antwort sein müssen, eben in Verhandlungen einzutreten, in einen Austausch, auch wenn das natürlich moralisch sehr schwer ist und auch wehtut.
Ein neues Sanktionspaket gegen Russland ist angekündigt. Wir haben gesprochen mit Christian von Soest, Politikwissenschaftler am German Institute of Global and Area Studies in Hamburg. Und er beschäftigt sich dort im Schwerpunkt mit den möglichen Auswirkungen von Sanktionen.
RBB 24 Inforadio. vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.